have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute natürlich, selbstverständlich, indem wir uns das Bigger Picture der NBA Finals 2026 anschauen. Wir haben es geschafft, die Saison ist beinahe vorbei. Zwei Teams sind noch drin. Zwei Teams dürfen sich noch Hoffnungen machen auf die Larry O'Brien-Trophäe. Zwei neue Teams. Die einen hoffen auf die erste Meisterschaft seit 1973. Die anderen sind erstmals wieder in den Finals seit 2014. Ja, wir freuen uns. Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Mein Name ist Lorenzo Di Cristi. Ich habe unglaublichen Bock auf diese heutige Aufnahme und ich gehe stark davon aus, dass das bei meinem Counterpart Julius Schubert ebenso ist. Einen wunderschönen guten Morgen.
Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Ja, es geht mir ähnlich. Rematch der 1999er NBA Finals, Rematch des Finals des NBA Cups. Aus dieser Saison, aus neutraler Fansicht, sind das eigentlich die Finals, die man sich wünschen musste oder die sich viele von uns gewünscht haben. Für mich persönlich ist es jetzt so, dass ich hier nicht gegen irgendein bestimmtes Team route, oder für ein bestimmtes Team route. Egal, wer am Ende Meister wird, ob es Wemby und die Spurs sind oder Brunson und die Knicks. Ich freue mich dann auch für dieses Team. Und das ist eine Erfahrung, die jetzt auch nicht in jedem Jahr zwangsweise so der Fall ist. Man hat ja dann doch irgendwo auch die Teams, die man ein bisschen mehr mag, die Teams, die man ein bisschen weniger mag. Wir versuchen das natürlich in unseren Analysen ein bisschen auszublenden. Aber so ist es halt nun mal. Und in den Finals sind es zwei Teams, die ich sehr mag. Ich würde es beiden gönnen. Das eine Team hat eine historische 11-Spiele-Siegesserie am Laufen. Das andere kickte den amtierenden Champion raus erst kürzlich. Beste Offense gegen wahrscheinlich die beste Defense. Zwei absolute Top-Teams. Was will man mehr?
Absolut, absolut. Wir haben Bock. Wir gehen stark davon aus, ihr da draußen an euren mobilen Endgeräten habt auch Bock. Und ich würde sagen, wir tauchen einfach ein in den großen Spaß. Wir haben eine Preview zu erledigen und ja, wie gesagt, New York Knicks, San Antonio Spurs. Ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Deswegen würde ich ganz obligatorisch mal wieder es dir ganz gerne überlassen. Wo möchtest du anfangen? Mit welchen Matchups, mit welchen Gedanken, mit welchen von mir aus gerne auch Bigger Picture einführenden Gedanken erstmal, was diese beiden Teams angeht. Schieß los.
Wollen wir mit den Wemby-Fragen anfangen? Wer verteidigt Wemby und wen verteidigt Wemby?
Sehr gerne. Die Frage, wer verteidigt Wemby, hat wahrscheinlich zwei Antworten. Das ist einmal die Variante Big an Wemby. Das wäre dann, wenn er auf dem Feld steht, Mitchell Robinson oder das wäre Karl-Anthony Towns. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das zu Beginn der Serie, zu Beginn von Spiel 1 sehen. Ich weiß aber nicht, wie hundertprozentig wohl ich mich damit fühle. Gerade weil Karl-Anthony Towns dann natürlich Gefahr läuft, sehr früh in Foul Trouble zu geraten. Da dann andere, ja, Domino-Effekte sich ergeben. Die andere Option wäre OG Anunoby an Victor Wembanyama. Das ist die große Flügellösung, die Aaron Gordon-Lösung, die Jalen Williams-Lösung. Wir haben jetzt von den Thunder in den Conference Finals erst gesehen, dass sie sich für diese Lösung entschieden haben, zu Beginn und dann zu Spiel 2 das Adjustment gemacht haben. Nein, wir machen es anders. Wir stellen Isaiah Hartenstein an Wemby. Einfach weil sich herausgestellt hat, dass Wemby inzwischen auf einem Level ist, auf dem er diese großen Wings, die ja dann doch sehr viel kleiner sind als er selber, in den Post bringen kann, am Ring in Form von Alley-Oop anspielen, in Form von Post-Ups, in Form von Drives, da ganz gut feasten kann, auch so in klassischen Pick-and-Roll-Situationen. Das heißt, da gibt es schon auch Fragezeichen. Ich glaube, Wemby ist einfach inzwischen auf einem Level angekommen, wo es keine perfekte Lösung gegen ihn gibt. Man wird vermutlich im Laufe dieser Serie beide Ansätze sehen von Seiten der Knicks. Und das war ein Stat, den Caitlin Cooper, eine fantastische Basketballjournalistin und Bloggerin, auf Twitter gepostet hat. Mhm. Es gab, ich habe es mir rausgeschrieben, hast du es parat, bevor ich es jetzt raussuchen muss?
Von allen Spielern, die Wemby verteidigt haben, seitdem er in der NBA ist, für mehr als 100 Halfcourt-Possessions als primärer Defender, wovon es 20 gibt, hat OG Anunoby die wenigsten Player-Points per Action zugelassen. Was natürlich bedeutet, dass Wemby halt wenig gescored hat. Das nimmt jetzt nicht groß Einfluss darauf, wie viel das Team gescored hat, wie viel Wemby halt gepasst hat, wie das Offensivrating in dieser Situation war. Aber, und ich hatte diesen gleichen Stat auch in meinem Video gestern auf YouTube in meiner Preview mit drin, es sagt natürlich einiges darüber aus, dass Wemby aus statistischer Sicht zumindest mal Probleme hatte zu scoren, wenn OG Anunoby bisher in seiner Karriere an ihm dran war direkt.
Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das direkt zu Beginn sehen. Ich kann nicht in den Kopf von Mike Brown reingucken. Es könnte sein, wir sehen Cat an ihm, weil, ich habe gerade Domino-Effekt gesagt, ist ein gutes Stichwort, wenn du OG an ihm dran hast, dann möchtest du ja Cat A verstecken, B roamen lassen. Das müsstest du wahrscheinlich an Champagne machen, weil Vassell dann doch ein bisschen zu viel sich bewegt und Offball als Shooter Gefahr ausstrahlt. Dann wiederum hast du halt die Frage, wo verstecken wir Brunson? Weil da wäre auch Champagne ja so die erste Idee eigentlich. Dann hättest du wiederum Brunson an Vassell. Alles irgendwie nicht so hundertprozentig geil. Deswegen halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir vielleicht erstmal die, in Anführungszeichen, traditionelle Variante sehen. Cat an Wemby, Brunson an Champagne und dann die drei Wings. Wer dann da? Wahrscheinlich OG an Champagne, dass der ein bisschen roamen kann. Und dann hast du mit Fox Castle, Bridges Hart, da wird, glaube ich, sowieso viel geswitcht, viel rumgeschoben, was die Matchups angeht, auch wenn dann Harper auf Spurs-Seite rankommt. Also ich glaube, da fühlst du dich mit Bridges und Hart als die beiden primären Point-of-Attack-Verteidiger, fühlst du dich wahrscheinlich relativ wohl. Aber wie gesagt, kann halt auch gut sein, dass dann erstens Cat sehr schnell dumme Fouls angehängt werden, zweitens Cat dann natürlich als Drop-Big agieren muss in solchen klassischen Pick-and-Roll-Actions, was du nie besonders gerne siehst von Karl-Anthony Towns, auch wenn er eine fantastische Playoff-Run bislang spielt defensiv, aber er ist halt immer noch einfach nicht der Drop-Verteidiger vor dem Herrn. Es ist super spannend. Was glaubst du, was sagt dein Bauchgefühl, was wir in der allerersten Possession von Game One sehen werden?
Ich kann mir vorstellen, dass es Towns ist am Anfang, aber dass man dann früher oder später, wahrscheinlich eher früher als später, sehr schnell einsieht, dass es halt nicht funktioniert. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu Mitchell Robinson, bei dem wir doch nicht sicher wissen, ob er überhaupt spielt in Game One. Hat sich ja an der Hand verletzt. Ich glaube nicht, dass Mitchell Robinson, der einer der primären Wemby-Defender in ihren bisherigen Regular Season aufeinandertreffen war, wovon es drei gab, die aber, wie ich auch gestern auf YouTube schon gesagt habe, nicht die allergrößte Aussagekraft wahrscheinlich haben dürften. Ich glaube nicht, dass Mitchell Robinson ein besonders großer Faktor in dieser Serie sein wird, unabhängig jetzt von seiner Verletzung. Wenn Sean Hartenstein nicht so wirklich spielbar war am Anfang der Serie und jetzt auch dann in Game 7 der letzten Serie, dann wird das umso mehr für Mitchell Robinson gelten, der Wemby halt auch nicht im 1 gegen 1 besonders gut verteidigen kann, der aber halt auch offensiv dann massive Probleme haben wird, beziehungsweise seine offensive Präsenz an der Seite von Josh Hart, und wir kommen gleich noch in Genüge zur Offense, führt halt dann schon irgendwo dazu, dass du massive Spacing-Probleme bekommen wirst und es Wemby erlaubt, wie das halt auch ein Problem der Thunder war, dann immer wieder den Korb zu beschützen ohne irgendwelche Konsequenzen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass man Robinson spielen lässt in den Non-Wemby-Minuten, wenn halt Luke Kornet auf dem Parkett steht oder halt wenn Karl Anthony Towns groß Foul-Trouble hat, aber das kann eigentlich nicht der Plan von Mike Brown und seinem Staff sein, hier Mitchell Robinson wirklich Minuten an Wemby zu geben und ihn besonders viel in dieser Serie spielen zu lassen. Aber you never know, vielleicht kommt es ja am Ende alles ganz anders. Das bedeutet,
lass mich da ganz kurz einhaken zur Personalie Mitchell Robinson noch, weil viele von euch haben vielleicht noch im Kopf das Finale im NBA Cup, bei dem ja Mitchell Robinson der große X-Faktor war mit 15 Rebounds, 10 Offensiv-Rebounds in 18 Minuten von der Bank, also wo er wirklich phasenweise und gerade in einer Phase, in der dann auch die Knicks davongezogen sind, die dann vorentscheidend war für den Triumph, den sie ja gefeiert haben im NBA Cup, da war er halt einfach ein absolutes Monster mal wieder an den Brettern. Da würde dann der Schluss naheliegen, hey, da ist der doch bestimmt wieder ein X-Faktor. Ich bin aber voll bei dir. Erstens darf man nicht vergessen, dass in diesem NBA Cup-Finale Wemby von der Verletzung zurückkam und von der Bank kam und nur 25 Minuten gespielt hat. Und in diesen 25 Minuten auch weit weg von dem ist, was wir jetzt gerade von ihm sehen, in Sachen spielerisches Level. Und zweitens, Mitchell Robinson ist jetzt kein Spieler, bei dem man sagen kann, hey, der, also er hat sich einen Knochen in der Hand gebrochen, unterhalb des kleinen Fingers, des Pinky-Fingers. Er wurde bereits operiert, er möchte spielen mit einer Schiene. Ich gehe auch davon aus, dass er spielen wird. Aber jemanden, der so sehr, so, keine Ahnung, wenn du einen gebrochenen Handknochen hast, ist es wahrscheinlich schwieriger, Bälle zu fangen, Dinger reinzustopfen, Würfel zu blocken. Er wird Schmerzen haben, er wird nicht bei 100% sein, bin ich mir relativ sicher. Und dann kommen halt die ganzen Probleme, die wir ja sehen und die du gerade angesprochen hast. Ich bin auch der Meinung, dass Mitchell Robinson wahrscheinlich kein allzu großer Faktor in dieser Serie sein wird, obwohl vielleicht nach diesem NBA-Cup-Finale der Schluss naheliegen könnte, dass er es sein könnte.
Mhm. Generell vielleicht noch ganz kurz zu diesem Offensiv-Rebounding-Thema der Knicks. Das wird mir in dem, was ich so gelesen habe, ein bisschen zu sehr als Vorteil der Knicks bisher ausgemacht. Kein Team hat eine bessere defensive Rebound-Rate im Kalenderjahr 2026 als die San Antonio Spurs. Ja, die Knicks sind ein krasses offensives Rebound-Team. Das sind sie aber auch vor allem dank Mitch Robinson, von dem ich nicht denke, dass er eine besonders große Rolle spielen wird, wie gesagt. Und die Spurs sind defensiv im Rebounding so gut mittlerweile, dass sich das, denke ich, ausgleicht. Also für mich ein bisschen overblown. Aber wir schweifen ab, zurück zum Thema, wer an Wemby dran steht. Bleiben Towns und OG Anunoby. Towns, du hast das Problem, dass er dann viel zu häufig in direkte Actions involviert ist. In Pick-and-Rolls, in Post-Ups, in Off-Ball-Actions. Wir sahen ohne Ende Pin-Downs für Wemby in diesen drei Spielen, die beide Teams in dieser Saison gemacht haben, von denen die Knicks übrigens auch zwei gewonnen haben. Er wird vom Korb weggezogen, er wird alles andere als versteckt, wenn er an Wemby dran ist. Er wird gut und gerne in Foul-Trouble kommen, was den Knicks natürlich dann offensiv wahnsinnig schaden wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie es probieren, aber Rudy Gobert hatte keine Chance um 1 gegen 1. Isaiah Hartenstein hatte keine Chance um 1 gegen 1. In diesen Playoffs schon gegen Wemby. Dann wird Karl Anthony Towns erst recht keine Chance haben. OG Anunoby ist, wenn wir über Prototyp Wemby-Defender reden, großer Power-Forward. Er ist besser als Aaron Gordon und er ist auch besser als J-Dub, angeschlagen oder nicht. OG Anunoby ist ein absurd guter Defender. Ironischerweise ist er wahrscheinlich der beste Fox- und Wemby-Defender, den die Knicks haben. Es ist komplett wild. Er bringt die Physis mit. Er bringt den IQ mit, die Instinkte, die guten Hände, Off-Ball, On-Ball, im Post gegen Wemby, wenn es darum geht, Wemby irgendwelche Screens zu jagen, Würfe zu contesten, Steals zu sammeln, ihn auch immer wieder, wie Hartenstein das gerne gemacht hat, in der letzten Serie so rumzupushen mit seinem deutlich tieferen Körperschwerpunkt als Wemby. Das kann schon sehr gut funktionieren. Und ich denke, das wird auch das sein, was wir primär sehen werden. Problem an der ganzen Nummer ist die gerade von dir angesprochene Kettenreaktion, die das auslöst. Denn wenn OG Anunoby an Wemby ist, wo packst du Towns hin und wo packst du Jalen Brunson hin? Zwei Defender, die du eigentlich gerne verstecken möchtest und aus diesen primären Actions raushalten möchtest. Towns, du kannst ihn nicht an Vassell und Champagny so richtig stecken, weil die beiden viel zu gute Shooter sind und Off-Ball-Screens laufen und Towns vom Korb wegziehen und immer wieder dafür sorgen, dass er auch am Perimeter rumagieren muss. Fox und Harper sind zu gute Ballhändler und Driver. Da bleibt eigentlich nur noch Stephon Castle, den aber Towns halt auch nicht so wirklich verteidigen kann. Das heißt, OG Anunoby an Wemby klingt nach einem guten Plan, aber Towns dann an Castle klingt nach keinem guten Plan. Es würde dir zumindest mal erlauben, diese Wemby-Castle-Pick-and-Rolls, seien es klassische oder inverted Pick-and-Rolls, relativ clean zu switchen, dass du dann halt Towns an Wemby danach ranbekommst. Aber abgesehen davon sehe ich halt nicht so wirklich einen Vorteil. So, und dann ist halt die große Frage, was machst du mit Jalen Brunson, den du wahrscheinlich an Champagny irgendwo verstecken möchtest oder an Devin Vassell im Zweifelsfall, aber du kannst halt auch Brunson nicht an Harper oder Fox oder Castle ranstellen so richtig. Und wenn du halt Brunson an Champagny ranstellst, dann musst du Towns an einen dieser Guards stellen und das könnte halt schon ein echtes Problem werden. Ich sehe nicht so richtig, wie die Knicks diese Spurs, die natürlich ehrlicherweise jetzt auch nicht die beste Offense der NBA haben, so wirklich von den Matchups her verteidigen wollen und was da der Plan ist. Du kannst natürlich mit Brunson und mit Towns da noch unter diesen Screens durchgehen, gegen Castle, gegen Fox, gegen Harper. Ich denke, davon werden wir relativ viel sehen, solche Drop-Coverages, wo dann aber halt under gegangen wird. Aber das wird schon sehr, 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 sehr tough. Du kannst eigentlich nur wirklich hoffen, dass OG halt einen brillanten Job im 1 gegen 1 gegen Wemby macht und dass du, wenn du unter diesen Ballskins durchgehst, halt in Situationen kommst, wo die Spurs halt ihre Pull-Up-Jumper nicht treffen. Dann hast du halt irgendwo den Kopf der Schlange abgeschlagen und die anderen treffen halt dann ihre halboffenen Dreier nicht. Und so holst du halt Stops. Aber das wird schon sehr, sehr, sehr tough für New York, weil ich von den Matchups her nicht so wirklich sehe, wie man diese Spurs adäquat verteidigen möchte. Und es wird eine ganz, ganz andere Challenge als Atlanta, Philly oder Cleveland.
Hundertprozentig. Ich fühle mich mit Towns an Castle, das wollte ich gerade auch noch einwerfen, als du es gesagt hast, überhaupt nicht wohl. Also das wäre ja auch eine Lösung, die vielleicht jetzt auf der Hand liegen würde für den ein oder anderen Zuhörenden, so wie es die Blazers mit Klingern gemacht haben, so wie es die Timberwolves nicht mit Gobert gemacht haben, was wir aber die ganze Zeit gefordert haben. Erstens ist halt der Benefit nicht so riesig, weil Towns einfach nicht der Roamer ist, der ein Gobert ist zum Beispiel. Und zweitens haben wir gerade gesagt, Wemby wird es schaffen, Towns dumme Fouls anzuhängen. Das wird halt Castle auch schaffen. Also wenn Castle Towns vor sich sieht, dann wirft er halt den Turbo an und brettert in ihn rein und macht einen Drive nach dem anderen und dann wird es Towns nicht schaffen, da gute Contests reinzukriegen, ohne zu foulen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Und Alter,
ich glaube,
auch in der Transition.
Ja, auch, genau.
Wie sollen Towns da irgendwie an Castle dranbleiben? Und ja, wenn du sagst, okay, er kommt nicht hinterher, jemand anderes muss ihn nehmen, dann kommst du ganz schnell in irgendwelche Cross-Matches und Towns ist, auf einmal muss ich dann jemanden anderes suchen.
Ja.
Sie werden ihn schon gnadenlos attackieren, da bin ich mir sehr sicher.
Und in der Regular Season war das halt alles noch ein bisschen cleaner möglich, weil da Harrison Barnes noch gestartet ist bei den Spurs. Und da haben wir viel Towns an Barnes gesehen.
True.
Ist jetzt halt vom Tisch, also Harrison Barnes ist aus der Starting Lineup raus. Das war das große Adjustment im Laufe der Saison, was die Spurs gemacht haben, was bislang sich als Gold richtig herausgestellt hat. Champagne hatte übrigens ein Spiel gegen die Knicks in der Regular Season, der immer 11 Dreier reingeballert hat.
Ja.
Das ist also auch ein X-Faktor, auf den man ein Auge haben muss. Aber diese Barnes-Geschichte ist halt vom Tisch. Das wäre ein relativ cleaner Weg gewesen, dass du Towns an Barnes abstellst, der zu diesem Stadium seiner Karriere mehr oder weniger ein stationärer Eckenschütze ist. Das ist Champagne halt nicht. Und vor allem, wie gesagt, was wir jetzt gesagt haben, dieser Domino-Effekt. So, Towns an Champagne finde ich nicht verkehrt. Das ist schon okay. Champagne ist jetzt nicht der allerkrasseste Movement-Shooter, wo dann Towns hinterher hechten muss, 48 Minuten lang. Aber dann wiederum Brunson an Vassell. Damit fühle ich mich halt überhaupt nicht wohl. Es wird sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, was da Mike Brown, für welchen Weg er sich primär entscheidet zu Beginn, welche Adjustments er findet, weil ich bin mir sicher, dass die Spurs ihn dazu zwingen werden, Adjustments zu finden. Und das wird sicherlich ein ganz, ganz großer Faktor in dieser Serie sein.
Auf jeden Fall. Über diese Serie werden wir, ganz kurzer Hinweis, natürlich sehr ausführlich reden in den nächsten Tagen. Wir haben uns folgendes Konzept überlegt. Wie ihr das auch im letzten Jahr und im Jahr davor schon von uns gewohnt seid, wird es Analysen geben, immer an den Tagen der Finals Games. Spiel 1 Analyse, Spiel 2 Analyse, Spiel 3 und Spiel 4. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben uns in diesem Jahr überlegt, dass wir immer abwechselnd das als Supporter-Folge und öffentliche Folge machen wollen. Das heißt, das hier heute ist natürlich eine öffentliche, gratis für alle hörbare Folge. Die Analyse zu Spiel 1 der Finals wird dann in unserem Supporter-Feed sein, Spiel 2 im öffentlichen, Spiel 3 wieder Supporter und Spiel 4 im öffentlichen. Darüber hinaus, natürlich sollte es dazu kommen, immer abwechselnd. Es gibt, bevor sich jetzt der eine oder andere beschwert, zwei große Aktionen, von denen wir euch in den letzten Tagen natürlich auch schon immer wieder ausführlich erzählt haben. Und zwar zum ersten Mal läuft weiter noch unsere 50% Rabattaktion während der Playoffs mit dem Code PLAYOFFS in Großbuchstaben zusammengeschrieben. Könnt ihr noch bis zum Ende der Finals 50% sparen, egal ob auf das Monats- oder Jahresabo, also euren ersten Monat oder euer erstes Jahr. Bei uns, da haben viele schon Gebrauch gemacht von in den letzten Wochen, gilt für all unsere vier Stufen und dann seit kurzem, und auch davon haben schon sehr viele Gebrauch gemacht, gibt es einen 7 Days Free Trial, so wie man das bei Streaming-Anbietern teilweise kennt, wo ihr ganz ohne Risiko und komplett kostenlos für 7 Tage reinschnuppern könnt, die Folgen hören könnt, schauen könnt, ob das was für euch ist. Und erst dann, müsstet ihr halt dann entsprechend dafür bezahlen, 7 Tage kostenlos und ohne Risiko testen. Die beiden Aktionen stehen auch nochmal unten in der Folgenbeschreibung. Dazu natürlich unser Link zum Patreon. Danke an alle, die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten da dazu gekommen sind. Wir sind überwältigt von eurem Support und ihr helft uns dabei natürlich auch massivst, dass es dieses Projekt noch lange geben wird und dass wir jetzt auch gerade während der Playoffs so fleißig im öffentlichen und im Supporter-Feed Folgen rausballern können. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Wie gesagt, alle Infos unten. Und dann hören wir uns zur Game One-Analyse hoffentlich im Patreon-Supporter-Feed. Kommen wir zur anderen Wemby-Frage, die womöglich fast noch ein bisschen interessanter sein dürfte und wahrscheinlich ein paar weniger Fragezeichen mit sich bringt, weil wir können uns eigentlich relativ sicher sein, wie Wembys defensive Rolle und vor allem sein Matchup aussehen wird.
Das denke ich doch auch. Primäres Matchup, Josh Hart, gehe ich sehr stark von aus, haben wir gefühlt in jeder Knicks-Serie bislang drüber geredet. Josh Hart hatte einen Career-Year in Sachen Dreierquote in der Regular Season. Das ist jetzt in den Playoffs wieder deutlich abgekühlt. Alle Gegner haben es bislang so gemacht, ihren Big Man phasenweise an Hart abzustellen. Ich denke, dass wir bei Wemby generell wieder dieses Mittelding sehen werden. Es wird häufig so sein, dass er an Hart abgestellt ist, dass er Roman wird. Es wird dann in Lineups, wo vielleicht Hart nicht drin steht und besseres Shooting, besseres Spacing existiert, wird man trotzdem versuchen, ihn möglichst an der Baseline zu halten, diese One-Man-Zone zu spielen, wenn man so will, was er einfach so unfassbar überragend macht. Und ich glaube, die Knicks haben halt einfach genug Kandidaten. Also wenn da jetzt ein McBride drin steht, dann wird Wemby nicht an dem kleben. Wenn ein Mikal Bridges in der Ecke steht, dann ist das natürlich was anderes als ein Josh Hart, aber das ist jetzt auch nicht das Allergefährlichste. Ich denke, wir werden wieder viel von dem sehen, was wir von Wemby jetzt in den anderen Matchups auch gesehen haben. Entweder wird er an Hart eben nicht gestellt sein und wird Hart eben nicht verteidigen. Ich denke, wenn Mitchell Robinson dann mal zusammen mit ihm auf dem Feld stehen sollte, dann werden wir einen klassischen Drop-Big sehen in Wembanyama.
Safe.
Und ansonsten wird er wieder viel entlang der Baseline gehalten. Da wird dann gerotated, da wird pre-geswitcht. Ich denke, die Knicks werden es sehr, sehr schwer haben, diese unglaublich gute Offense, die sie in den letzten Wochen aufs Parkett gebracht haben, gegen San Antonio jetzt auch wieder aufs Parkett zu bringen. Weil zum einen musst du, wenn du versuchst, das, was wir jetzt gesehen haben, Towns als Playmaking-Hub, viele Cuts, viele Off-Ball-Actions. Ich glaube, die Spurs-Defense ist sehr, sehr viel besser aufgestellt, vieles davon wegzunehmen, als es jetzt die Sixers waren, die Hawks waren oder auch die Cavs waren. Und zum anderen, gerade zum einen wegen diesen Cuts, zum anderen aber auch wegen den klassischen Pick-and-Rolls und so weiter, die Knicks haben bislang von allen Postseason-Teams die höchste Frequenz ab der Abschlüsse am Korb, Rim-Frequency, und sie treffen, ich hatte es gerade noch vor mir, 69% am Korb, was auch ein Top-Wert ist. Vieles ihrer Offense basiert darauf und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, sowohl die Frequenz wird runtergehen, als auch die Quote wird runtergehen, weil du hast halt einfach Victor Wembanyama am Korb und das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Biest als das, was die Knicks bislang in ihren Playoff-Matchups erlebt haben.
Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Du kannst halt Wemby nicht an Towns ranstellen, weil du dann Wemby die ganze Zeit am Perimeter rumhampeln hast und halt nicht am Korb, was er ja vor allem machen soll. Du willst auch Wemby nicht wirklich direkt involviert haben in diesen Situationen, was ironisch ist, weil Wemby der beste Drop-Big-Man der NBA ist, den du aber nicht in solchen Drop-Situationen haben möchtest. Das haben wir schon gegen die Thunder gemerkt, die dann relativ gut auch phasenweise mal wieder geschafft haben, ihn zu involvieren in diese Pick-and-Rolls, in Off-Ball-Actions, in direkte Isolations. Das werden die Knicks auch probieren, immer wieder Wemby vom Korb wegzuziehen und Wemby direkt zu attackieren, was ziemlich wild ist, dass du basically Matchup-Hunting betreibst,
ja,
um Wembanyama an dich ranzubekommen, nur damit er nicht in dieser Goat-Roma-Rolle agiert. Es ist ziemlich insane, was Offenses sich da einfallen lassen müssen, um ein Übel von Wemby in Kauf zu nehmen, nur damit das größere Übel nicht eintritt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Knicks darauf antworten werden. den Gameplan, das muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen, hast du gerade schon ganz gut runtergebrochen, was der Plan ist mit Victor Wembanyama, und auch das haben wir schon in der regulären Saison immer wieder gesehen gehabt. Ich habe dazu auch einige, viele Szenen eingebaut in mein gestriges Video, wo wir ganz klar gesehen haben, dass Wemby immer wieder von Hart weggeholfen hat, sowohl wenn Hart in der Ecke stand und zu einem Catch-and-Shoot-Spieler wurde, aber selbst in solchen Hand-off-Situationen, wo Hart oben am Perimeter den Ball hatte, oder selbst wenn Hart selber der primäre Ballhändler war, dann war Wemby halt trotzdem 3 Meter weg von ihm und hat ihn in diesen Handoffs komplett ignoriert. Da bin ich gespannt, wie die Knicks darauf antworten, ob man eventuell solche Situationen irgendwie heraufbeschwört, wie das die Warriors jahrelang gemacht haben, die ja mit Draymond einen Spieler hatten, der immer wieder ignoriert wurde, und dann hat halt Draymond auf einmal den Ball bekommen und Curry kam dann schon an und sie sind direkt irgendwie ein Handoff gelaufen und haben so quasi eine 2-gegen-1 Überzahlsituation geschaffen, und dann wurde es auf einmal zum Problem für Defenses, dass sie halt vorher Draymond Green so ignoriert haben. Das ist etwas, was die Knicks eventuell machen könnten. Wenn ich mich recht entsinne, hat ja auch Mike Brown eine History bei den Warriors, oder? Oder liege ich da falsch?
Ja, nee. Er war Assistant von Steve Kerr, bevor er dann nach Sacramento gegangen ist.
Also da bin ich sehr gespannt, eventuell zu sehen, dass immer wieder Hart Pässe bekommt, dann direkt ein Handoff läuft, den Screen stellt und dann jemand wie Brunson oder jemand wie McBride oder jemand wie Mikal Bridges oder eventuell sogar jemand wie Karl Anthony Towns dann auf einmal frei wird und man das halt so ein bisschen bestraft. Aber das sind alles keine Kniffe, die dazu führen, dass die Spurs diese Taktik überdenken. So hier und da mal ein Handoff zu laufen und hier und da mal Josh Hart geschickt einzusetzen, wird jetzt nicht dazu führen, dass die Spurs sagen, ja, nee, wir können das nicht mehr machen. Der einzige Weg, und selbst das ist dann nicht safe, wie die Spurs sagen, das funktioniert so nicht mehr, ist, wenn Josh Hart wirklich ein Dreier nach dem anderen trifft. Die Cavaliers haben ihre Taktik überdacht in Spiel 2, nach Spiel 2 der letzten Serie, eben weil Josh Hart sie da so bestraft hat. Aber die Cavaliers konnten das natürlich auch nicht so gut machen, wie das die Spurs und Wemby machen können. Auf der anderen Seite haben wir es in der letzten Serie gesehen, dass Alex Caruso immer wieder von Wemby freigelassen wurde. Der hat auf einmal die Hälfte seiner Dreier reingeballert. Und siehe da, die Spurs haben so ein bisschen das Ganze angezweifelt und wir haben Richtung Ende der Serie weniger Alex Caruso von Wemby verteidigen gesehen. Und dementsprechend ist das für mich hier einer der ganz, ganz großen X-Faktoren. Wenn Josh Hart seine Dreier treffen kann und die Knicks daraufhin A, Punkte machen und B, eventuell die Spurs dazu kriegen, ihre Taktik zu ändern, dann haben sie auf einmal einen gigantischen, gigantischen Vorteil. Wenn nicht, und Josh Hart trifft seine Dreier nicht, und Wemby kann immer wieder den Korb beschützen, in der Zone stehen, roamen, helfen, wo er möchte und Free Safety der Defense sein, ohne jegliche Konsequenzen, dann werden die New York Knicks hier ein massives, massives, massives Problem haben. Ich bin sehr gespannt, was für eine Rolle Landry Shamet spielen könnte oder Miles McBride, denn wenn Hart seine Dreier nicht trifft, dann könnte Mike Brown vermehrt diese beiden und vor allem Shamet bringen für mehr Shooting. Es ist halt ein bisschen schwierig, dass du hier eine Welt hast, wo du eventuell dann auf Mitch Johnson angewiesen bist, eventuell, wenn es hart auf hart kommt, dass du ihn an Wemby ranstellst, weil Towns halt nicht kann und OG nicht.
Warte, Mitch Robinson, Mitch Johnson.
Achso, sorry.
Mitch Johnson ist der Spurs-Code. Das wäre witzig. Lass mal drin. Also wenn man Mitch Johnson, genau, wenn man Mitch Johnson an Wemby ranstellt, das wäre...
Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich meinen Faden nicht verliere. Es gibt eine Welt, in der die Knicks einsehen, okay, Towns funktioniert nicht an Wemby und Ananobi klappt vielleicht, aber diese Kettenreaktion, die dadurch ausgelöst wird, die wir ja gerade schon besprochen haben, ist halt komplett kacke. Und dann musst du Mitch Robinson mehr bringen. Und dann hast du eine Situation, wo, weil Robinson spielt, du Hart nicht so wirklich spielen lassen kannst, weil ansonsten dein Spacing halt wirklich eine komplette Katastrophe ist. Und dann kommen wir vielleicht ganz schnell in eine Situation, wo auf einmal Mitch Robinson und Lonnie Shamet hier eventuell zu X-Faktoren werden könnten im Worst Case für die Knicks. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Das sind große, große X-Faktoren, sowohl wie Towns Defense funktioniert, als auch wie Hart als Shooter funktioniert. Das sind für mich zwei ganz, ganz große Punkte, die aktuell so ein bisschen für Bauchschmerzen sorgen, beide, wenn ich an die Chancen der Knicks hier denke, aber die, wenn es halt optimal läuft für die Knicks, halt auch dazu führen könnten, dass sie hier auf einmal doch in eine Position kommen, in der sie ganz gute Chancen haben. Also ja, das wird wahnsinnig interessant. Wie sieht's denn mit den anderen defensiven Matchups aus auf Seiten der Spurs gegen die Knicks, weil auch das ist alles noch nicht so wirklich safe und könnte interessant werden. Was machst du denn mit Devin Vassell?
Wir haben in der Regular Season sehr viel Fox an Brunson gesehen, was mich überrascht hat, als ich mir die Matchups nochmal angeguckt habe. Ich würde fast davon ausgehen, dass wir das zum einen, weil Fox angeschlagen ist, zum anderen, weil du jetzt in dem Playoff-Setting dann schon mehr deine besten Dudes am besten Spieler des Gegners dran haben möchtest. Ich würde nicht ausschließen, dass wir Vassell an ihm sehen. Das haben wir jetzt gegen Shea auch viel gesehen in der letzten Runde. Prädestiniert wäre natürlich Castle an Brunson. So Castle als primärer Brunson-Verteidiger, der die Physis bisschen mitgehen kann, der mit seiner Größe und Länge die Pull-Ups contesten kann, der sich aber trotzdem sehr gut um Screens navigiert. Ich glaube, wenn du mich fragst, würde ich mich einfach dafür entscheiden und gucken, wie es läuft. Kehrseite der Medaille könnte halt sein, Castle ist jetzt auch nicht der allerdisziplinierteste Verteidiger, wenn es darum geht, Fouls zu vermeiden. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Brunson. Aber ich würde, wenn du mich fragst, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir Vassell an Brunson sehen, einfach damit dann Castle an Cat gestellt werden kann und man diese Actions switchen kann. Und Wemby haben wir ja gerade schon gesagt, der roamt dann an Hart. Da ist natürlich Castle auch vielleicht der prädestinierte Cat-Verteidiger in diesem Szenario. Aber ich würde wahrscheinlich einfach Castle an Brunson und versuchen, ihn möglichst stillzulegen. Ich glaube, Champagne kann einen ganz guten Job an Cat machen, weil er auch die Physis mitbringt. Klar, Cat wird dann in Post-Ups gehen können, wird sich da ein bisschen vielleicht Bullyball spielen können bis zum Korb durch, aber da hast du ja dann Wemby dafür in der Backline. Und dann der Rest stellt sich, glaube ich, ein bisschen von selbst aus. Also Fox an Bridges, fühle ich mich wohl mit, habe ich keine riesigen Bauchschmerzen. Und wer fehlt jetzt noch? Champagne, Vassell, Castle. Achso ja, Vassell wäre dann in dem Szenario an Brunson. Wer fehlt mir denn jetzt noch bei den Spurs?
Nein, Anunoby?
Ah genau, Vassell an Anunoby, so jetzt.
Okay.
Vassell an Anunoby. Dafür würde ich mich wahrscheinlich entscheiden. Glaubst du, wir sehen das so?
Zu 75%, das, was du gerade gesagt hast, ich würde Vassell an Towns stellen. Wir dürfen nicht vergessen, Devin Vassell war der primäre Chet Holmgren-Defender gegen OKC. Und dementsprechend würde ich ihn halt an Karl-Anthony Towns stellen, Castle an Brunson, was dir erlaubt, und das hast du ja gerade schon angesprochen, dieses Two-Man-Game zu switchen, nur halt andersrum zu switchen. Und dann hast du halt hier und da mal Castle an Towns. Ich würde aber Castle nicht primär von vornherein an Karl-Anthony Towns stellen. Ich würde diese Situation switchen und dann damit leben, weil du hast ja halt, wie auch angesprochen, Wemby dahinter. Aber jetzt von vornherein Castle an Towns zu stellen, würde ich nicht machen, sondern Devin Vassell, der dann doch noch ein bisschen mehr Länge und Größe mitbringt, um Towns
aber
das
halt
Leben einigermaßen schwer zu machen.
Hm? Aber halt das Kampfgewicht nicht so wirklich, oder? Also das ist gegen Chet schon nochmal ein ganz andere. Erstens ist Chet nicht so der Threat, sich dann da durchzubullien. Und zweitens ist Chet ein schlechterer Passer als Towns, um dann zu bestrafen, dass Wemby rüberkommt zur Hilfe und so. Ich weiß nicht.
Die Frage ist aber, was brauchst du mehr? Brauchst du eher die Länge, um die Würfe zu contesten, oder die Physis? Weil ich sehe halt nicht, dass Towns sich durchbulliert, wenn Wemby dahinter schon wartet.
Ja.
Das heißt, es geht dann wahrscheinlich eher darum, Würfe zu contesten, als irgendwie physisch dagegen zu halten, abgesehen jetzt vom Rebounding. Ja, aber da würde ich Vassell eher zutrauen, irgendwie Towns dann um den anderen Screen herum zu jagen und die Würfe irgendwie adäquat her zu contesten, Pässe irgendwie abzufangen und ihn da irgendwie ihm auch so ein bisschen die Sicht zu erschweren, als halt ein Stephon Castle, weil selbst wenn Towns in den Post geht, der wird halt seinen Gegenspieler nicht zum Korb bullieren, wenn Victor Wembanyama dahinter wartet. Ich sehe, was du meinst. Und deswegen würde ich ja auch diese Actions problemlos switchen. Aber von vornherein Castle an Towns, da würde mir dann ein bisschen die Länge und die Größe fehlen, um ehrlich zu sein. Und dann Fox an Bridges, hast du schon gesagt, Champagne an Anunoby, da auch viel Offball switchen. Ich denke, was die Spurs wirklich versuchen werden, ist, so viel wie möglich durch Switches wegzunehmen, diese Offball-Actions, die Ballscreen-Situation, und dann die Knicks in 1 gegen 1 Duelle zu zwingen mit ihren guten On-Ball-Defendern, während Wemby dahinter wartet. Und das ist der Gameplan, und da fühle ich mich auch nicht allzu schlecht gegen. Wir dürfen ja sicherlich nicht verschweigen, dass die Knicks die mit Abstand beste Offense haben, auf die Spurs-Defense in diesen Playoffs treffen wird. Also die Knicks sind halt offensiv ein ganz, ganz anderes Kaliber als die Oklahoma City Thunder beispielsweise oder natürlich auch Minnesota Timberwolves. Du hast angesprochen, sie leben in der Zone bisher. Ironischerweise sind sie aber, glaube ich, weniger darauf angewiesen als ein Team wie OKC in der Zone zu finishen. Ich glaube schon, dass OKCs auch Shooting-Schwächen und Pull-Up-Jump-Shooting-Schwächen und so Creation-Probleme, die sie ja in Abwesenheit von Mitchell und J-Dub hatten, den Spurs und ihre Art zu verteidigen schon sehr in die Karten gespielt haben. Und du hast jetzt halt eine Situation, wo Brunson ein überragender Pull-Up-Jump-Shooter ist, wo auf einmal Bridges, über den wir immer gemeckert haben, dass er diese komischen Fadeaways aus der Midrange nimmt, die könnten jetzt auf einmal wichtig werden, wenn ein Victor Wanyama die ganze Zeit in der Zone lauert. Auch ein Towns mit seinem Pull-Up-Jump-Shooting, Ananobi, der hier und da auch mal einen Stepback reinballern kann, McBride, der heiß laufen kann von Downtown, Shamet. Ich glaube, dass die Knicks auch diese Serie nur dann gewinnen können, wenn sie aufhören oder gar nicht erst probieren, sich ihren Weg in die Zone irgendwie zu erzwingen, sondern immer wieder auch von Midrange-Jumpern, von Pull-Up-Jumpern auch leben. Und ich denke, das können sie. Und sie sind deutlich besser aufgestellt offensiv, um diese Wemby macht die Zone komplett zu, Defense der Spurs zu bestrafen, sage ich es mal so.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist, glaube ich, ein geiles Matchup, weil beide Seiten irgendwo sich große, große Sorge machen müssen. Logischerweise, wir befinden uns in den NBA Finals, so da gibt es keine einfachen Gegner mehr. Aber ich glaube, wie wir jetzt hier rausgearbeitet haben, sind wahrscheinlich die Fragezeichen auf der Knicks-Seite ein bisschen größer, als sie das auf der Spurs-Seite sind. Hast du noch was Spielerisches? Weil sonst würde ich noch ein paar andere Storylines abklappern, bevor wir zum Tipps kommen.
Lass uns kurz über Brunson reden.
Mhm.
Noch was die Matchups und individuellen Spieler angeht. Ich glaube, Brunson ist, ich bin zwiegespalten. Obviously ist Shai ein deutlich, deutlich, deutlich besserer offensiver Spieler als Jalen Brunson. Mhm. Aber ich glaube, dass Jalen Brunson vor allem durch seinen Pull-Up-Dreier und dass er Off-Ball besser eingesetzt werden kann als ein SGA. Ich will nicht sagen, besser aufgestellt sein könnte gegen dieses Spurs-Defense. Aber es, sagen wir es so, es würde mich nicht wundern, wenn Jalen Brunson eine bessere Serie gegen die Spurs jetzt in den Finals zeigt, als SGA sie gezeigt hat in der letzten Runde.
Ja.
Weil er andere Skills mitbringt, die in diesem spezifischen Matchup auch von Wert sein können und weil er halt auch nicht diese krassen offensiven Lasten tragen muss, weil die Knicks halt einfach tiefer sind. Das ist auch was, was wir vielleicht gleich noch ein bisschen besprechen können. Es kommt bisher sehr so rüber, als ob die Knicks hier so ein bisschen der Underdog sind. OG Anunoby wäre der zweitbeste Spieler der San Antonio Spurs. Wir dürfen hier nicht so tun, als ob die Knicks ein krasser Underdog sind. Das kommt vielleicht bisher so rüber, weil die Matchups ein bisschen ungünstig sind. Aber der drittbeste Knicks-Spieler wäre der zweitbeste Spieler, den die Spurs hätten. Das dürfen wir hier jetzt nicht außer Acht lassen, dass die Knicks hier mit jeder Menge Qualität auch um die Ecken kommen und Brunson auch sehr entlasten können.
Ja, stimmt. Wenn du die Spieler in dieser Serie rankst, dann hast du natürlich Wemby an 1, Brunson an 2.
Die nächsten
und
drei.
Und dann sind wahrscheinlich 3 und 4 sind dann Towns und Anunoby, in welcher Reihenfolge auch immer.
Ja, und du kannst eventuell sogar den Case machen, dass Bridges in dieser Form eventuell dann sogar der ist, der als nächstes kommt. Genau.
Ja, true.
Aber zurück zu Brunson ganz kurz. Castle oder Vassell, wer auch immer, auch einer der großen X-Faktoren dieser Serie wird sein, können sie Brunson einigermaßen in Schach halten, ohne zu viel Hilfe dabei zu brauchen? Wenn die Antwort ja ist, und Castle, Vassell, Harper hier und da können Brunson relativ gut im 1 gegen 1 im Schach halten, brauchen nicht zu viel Hilfe, kommen nicht in Foul Trouble, dann ist Game Over für die Knicks. Dann endet die Serie in 5 oder 6 Spielen. Wenn nicht, und ich denke nicht, dass sie das schaffen. Ich denke, sie werden im 1 gegen 1 Problem haben. Ich denke, sie werden Fouls ziehen immer wieder. Und ich denke, sie werden immer wieder viel Hilfe brauchen. Dann könnten die Spurs relativ schnell Probleme bekommen, weil sie dann immer wieder in diesen Scramble-Mode kommen. Es muss Hilfe reinkommen gegen Brunson. Es müssen Double-Teams kommen. Stunts, egal ob aus der Weak-Side, Strong-Side, One-Pass-Away vom Nail, wo auch immer. Und dann sind die Knicks halt kaum zu stoppen. Weil dann läuft der Ball. Dann haben sie ihr Spacing, ihr Ball-Movement, ihr Shooting. Und dann wird's richtig schwer für San Antonio. Also auch hier, wie viel Hilfe nötig sein wird gegen Jalen Brunson, ist für mich ein ähnlich großer X-Faktor wie versteckst du Towns defensiv, trifft Josh Hart seine Dreier. Das sind sehr interessante Dinge, auf die wir ab Spiel 1 dann direkt auch schon gucken werden.
Auf jeden Fall. Definitiv. Ich bin sehr gespannt auf diese Serie. Wir können es, glaube ich, immer wieder nur betonen. Und ich glaube auch, dass Brunson, und ich glaube, das spielt auch mit rein, ich glaube, der Shot-Mix wird ähnlich sein. Ich glaube, Brunson wird es ähnlich schwer haben, zum Ring zu kommen. Mhm. Ich glaube, Brunson wird sicherlich ein paar Dreier mehr nehmen, weil er einfach diesen Pull-Up-Dreier ein bisschen besser im Repertoire hat, ein bisschen flüssiger im Repertoire hat. Aber es wird auch bei Brunson auf viele Freiwürfe und auf viele Mid-Range-Jumper
Floater, Fadeaways.
Ja. Genau. Und ich glaube, dass natürlich SGA in der Theorie trotzdem besser darin ist, aus der Midrange und aus der Floater-Range, aber er hatte halt einfach, was sein Shotmaking angeht, eine schlechte Serie unterm Strich gegen die Spurs. Und da möchte ich erstmal sehen, dass die Spurs es jetzt schaffen, mit Jalen Brunson, dem wahrscheinlich zweitbesten Spieler der Liga in dieser Disziplin, erneut das Wasser abzudrehen. Weil ich glaube, selbst wenn es die gleichen toughen Shots sind, kann es einfach halt gut sein, dass Brunson die fantastisch trifft und dann funktioniert das Ganze schon wieder nicht mehr so gut. Und das könnte ich mir schon vorstellen. Also das möchte ich auf keinen Fall ausschließen. Plus, wie du sagst, das ist ein riesiger Unterschied, dass SGA halt einfach wirklich, wir haben es in Spiel 7 gesehen, alles machen musste, fix und fertig war gegen Ende. Generell auch mehr Fatigue hatte. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich gleich noch ansprechen möchte, was diese beiden Teams natürlich angeht. Aber das ist ein ganz anderes Level, was Brunson schultern muss und was er eben auch nicht schultern muss in 75% der Possessions, um dann in der Crunch-Time in der Lage zu sein, das dann wiederum zu schultern. Weil das haben wir auch immer wieder gesehen, dass die Knicks in der Crunch-Time, wir haben sie wenig in Crunch-Time gesehen in den letzten 4 Wochen, sind wir ehrlich, aber wenn es dann mal dazu kam, dann sind sie halt in der Lage, auf diese Towns Offensiv-Hub Offensive zu verzichten und zurückzugehen zum klassischen Two-Man-Game, Pick-and-Roll, Brunson, bring uns über die Ziellinie. Und darin ist er dann halt einfach wahnsinnig gut.
Ja, Fatigue ist etwas, was du gerade schon angesprochen hast. Wenn Spiel 1 losgeht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, werden die Knicks 8 Games innerhalb der letzten 34 Tage gehabt haben.
Ja.
Safe to say, selten ging ein Team so ausgeruht in die NBA Finals. Die Spurs auf der anderen Seite, brutale 7 Spiele sehr hinter sich. Gerade mal 3 Tage Pause zwischen Game 7 und Game 1.
Ja.
Das könnte ein sehr, sehr großer Faktor sein.
Und insgesamt 13 Games. Du hast gerade gesagt, die Knicks haben 8 Games gespielt. Im selben Zeitraum haben die Spurs 13 Games gespielt. Und
das ist schon ein großer Unterschied.
Die 8 Games der Knicks, da waren ja auch erstens viele Blowouts dabei, weswegen die Minuten generell weniger waren. Und zweitens war einfach die Competition nicht so da. Also es ist nochmal was anderes, ob du jetzt 8, das hört sich despektierlich an. Natürlich waren das keine einfachen Spiele, aber was das körperliche Level angeht und was den Vergleich angeht, sicherlich irgendwo. 8 einfache Spiele gegen 13 harte Spiele oder sagen wir mal von den 13 waren 10, 11 harte Spiele. Das macht, glaube ich, schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Vor allem auch, wenn man bedenkt, klar, die Knicks haben jetzt mit Mitchell Robinson das größte verletzungsbedingte Fragezeichen generell in dieser Serie. Aber erstens ist er nicht so ein Schlüsselspieler und zweitens ist es halt eine gebrochene Hand. So muss man gucken, wie gut kann er durch den Schmerz spielen. Das ist ja nichts, was dann jetzt aufreißt oder so. Auf der anderen Seite haben wir aber mit Fox und Harper 2 Spieler, die jetzt zuletzt mit Muskelverletzungen zu kämpfen hatten, Sehnenverletzungen zu kämpfen hatten, wo man jetzt abwarten muss, wie Harper sah zuletzt wieder fantastisch aus. Fox hatte auch ein Bounceback-Game in Spiel 7, was, glaube ich, sehr wichtig war. Muss man trotzdem gucken, wie sehen die beiden jetzt aus? Wie sieht Wemby aus? Wir haben im Laufe der Playoffs immer wieder drüber geredet. In der Regular Season wurde er sehr, sehr vorsichtig behandelt. Wahrscheinlich zu Recht. Jetzt ist er plötzlich in der Situation, wo er in den letzten 34 Tagen, du sagst es gerade, 13 Mal, nicht 13 Mal ans Limit gehen musste, aber sagen wir mal 10 Mal ans Limit gehen musste mit 35, 40 plus Minuten. Wie steckt er das weg jetzt über die Dauer einer weiteren Serie, über die Dauer einer Finals-Serie gegen eine Knicks-Defense? Wir haben die Fragezeichen angesprochen, aber unterm Strich steht halt auch, die Knicks haben statistisch die beste Defense der Playoffs bislang. Hat viel mit der Competition zu tun, hat viel mit Small Sample Size zu tun. Aber was das Energielevel und das Einsatzlevel angeht, kann man den Knicks bislang absolut nichts vorwerfen. Das ist eine sehr, sehr physische, gute Defense, die Bock drauf hat, dich einzustampfen. Und das ist jetzt erneut eine Challenge, der sich Wemby und Co. stellen müssen. Ich glaube schon, dass das, je länger die Serie andauert, zu einem sehr großen Faktor werden kann, hier die Fitness und die Müdigkeit.
Genau so hatte ich es gestern auch gesagt. Ich denke, zu Beginn der Serie könnte es ein Vorteil für San Antonio sein, im Rhythmus zu sein, nicht so eine allzu lange Pause gehabt zu haben. Wir haben es in Spiel 1 der Knicks-Cavs-Serie ja gesehen, dass die Knicks sehr rostig waren am Anfang, ihre Würfe nicht getroffen haben, Probleme hatten. Am Ende trotzdem ihnen das Comeback gelungen ist, aber unter normalen Umständen ist es halt dann in Game 1, was du verlierst. Und das war zu Hause. Und jetzt hat man sehr, sehr lange Pause gehabt, hat ein Game One auswärts gegen ein Team, was Momentum hat und im Rhythmus ist. Ich glaube, jetzt für Spiel 1 ist das ein Vorteil für San Antonio. Aber wie du gesagt hast, je länger die Serie nach hinten rausgeht, desto größer wird der Vorteil für die New York Knicks. Und deswegen ist Game One auch schon ein ziemlich, ziemlich wichtiges Spiel. Weil wenn die Knicks das gewinnen können, dann würde das schon mal garantieren, dass wenn die Spurs zurückkommen wollen, das eine längere Serie wird. Und wir haben ja gerade gesagt, dann ist es entsprechend ein Nachteil. Aber dass dann quasi die Knicks, obwohl sie so ein bisschen rostig waren und obwohl sie so eine lange Pause hatten und die erstmal wieder ihren Rhythmus finden mussten, trotzdem Spiel 1 auswärts auch noch klauen, dann haben sie halt einen gigantischen Vorteil. Also dieses Spiel 1 könnte, gerade aus Sicht der Knicks, ein richtig, richtig bedeutendes Spiel werden. Die Spurs spielen zu Hause, die Spurs haben Rhythmus. Ich sehe sie favorisiert in Spiel 1 und es ist ihr Job, schon mal, weil sie Homecourt haben, aber weil sie halt auch im Rhythmus sind, dieses Spiel 1 zu gewinnen. San Antonio muss Spiel 1 gewinnen. Wenn die Knicks Spiel 1 gewinnen, das wird dann echt, echt spannend. So klar, San Antonio hat gezeigt, dass sie Rückstände aufholen können. Sie haben 2-1 hinten gelegen, sie haben 3-2 hinten gelegen gegen die Oklahoma City Thunder. Wenn sie jetzt Spiel 1 verlieren zu Hause, ist das noch kein absoluter Weltuntergang, kann man immer noch von zurückkommen. Aber boah, wenn die Knicks dieses erste Spiel holen, dann haben sie einen echten Vorteil, weil die Spurs dann wirklich auch, denke ich, ans absolute Limit gehen müssen und all ihre restlichen Reserven aufbrauchen müssen, um das dann noch zu drehen. Dementsprechend großes, großes Spiel 1 gleich, sehr bedeutend. Die Spurs können sich das nicht erlauben, hier erstmal die Knicks ein bisschen abzutasten und so ein bisschen reinzuschnuppern, gucken, was diese Serie so bringt. Das ist gleich von Anfang an für sie auf jeden Fall ein sehr, sehr bedeutendes Game. Wenn die Spurs am Ende Spiel 1 gewinnen, dann sagen wir, okay, es ist halt ihr Job. Aber wenn die Knicks Spiel 1 gewinnen, dann ist der Ball aber mal sowas von in ihrer Hälfte. Und es ist ein ganz, 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 ganz großer Vorteil für sie. Hast du noch irgendwelche anderen Storylines, irgendwelche anderen Dinge, über die wir reden wollen, bevor wir zu unseren Tipps kommen?
Na, eine Storyline könnte sicherlich sein, aber ich glaube, da gibt es nicht allzu viel drüber zu reden, dass es eben dieses NBA Cup Duell gab. Und ich glaube, da ist Wemby prädestiniert dafür. He took that personal. Also ich glaube, das wird stechen, dass man den NBA Cup verloren hat im Finale gegen die Knicks. Und ich glaube, das wird, da werden Wembanyama und Co. bestrebt sein, Rache zu verüben. Weißt du noch, es gab doch diese Storyline, dass die Knicks das Banner nicht aufhängen wollen im MSG und so. Haben sie es letztendlich dann aufgehängt? Oder
das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich meine, mich irgendwie zu erinnern, dass sie es dann letztendlich doch aufgehängt haben.
Ich war aber zwei Wochen, bevor sie den NBA Cup gewonnen haben, das letzte Mal da. Deswegen weiß ich leider nicht, dass
das Ding
hängt.
Macht jetzt keinen großen Unterschied. Aber wäre natürlich auch nochmal symbolisch, wenn da dieses Banner hängt und Wemby hochguckt. Da wird bestimmt das eine oder andere gute Bild entstehen. Aber nein, dann lass uns gerne zu den Tipps kommen. Davor nochmal ganz, ganz kurz der Hinweis. Ehrlicherweise wollten wir das im Laufe der Folge bereits machen und haben es aber einfach vergessen hier vor lauter Finals Talk. Diese Folge wird euch natürlich mal wieder unter anderem von unserem treuen Partner Holy präsentiert. Ich erinnere gerne daran, das haben wir letzte Woche schon gesagt, es gibt aktuell, wie ich persönlich finde, einen fantastischen Deal. Und bei Holy gibt es immer wieder neuen Stuff und immer wieder geile Sachen. Die Matcha-Kampagne ist inzwischen nicht mehr am Laufen, aber das große Cocktail-Comeback, wir haben es euch neulich schon erzählt, 4 Energy-Sorten, die ihr vielleicht auch, als sie ursprünglich rauskamen, schon mal kennenlernen durftet. Mojito Macau, Caipirinha Crab, Capybara Colada und Daiquiri Dolphin. Ich bin vor allem von diesem Caipirinha Crab und Mojito Macau großer Fan. Vor allem jetzt gerade bei dem Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Die sommerlichen Temperaturen haben sich wieder ein bisschen verabschiedet hier im Schwabenländle. Aber ich bin mir sicher, das kommt bald wieder. Das ist einfach perfekt. Geiler Energy, Cocktail-Feeling in der Sonne. Und wir erzählen euch immer wieder vom Starter-Set Deluxe. Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, bei Holy lohnt sich das da reinzuschauen, lohnt es sich zu bestellen. Der Appell wie immer, ein großes Ja. Aber das ist ja das Geile an diesem Starter-Set Deluxe. Ihr müsst nicht direkt so einen 50er-Tab euch besorgen. Weil dann, wenn es nicht schmeckt, ist natürlich doof. Dann hat man ein bisschen Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Aber Starter-Set Deluxe, ihr bekommt von den Energies, von den Iced Teas, von den Hydration-Drinks und von den Milkshakes jeweils Eine breite Palette an Geschmäckern zum Durchprobieren. Und das Starter-Set Deluxe kostet aktuell mit unserem Code DS, mit dem ihr aber 10% auf alles spart, nicht nur auf Starter-Set Deluxe, nur 54 Euro. Und ihr bekommt dann gratis die Cocktail-Mixed-Box dazu. Das sind all diese vier eben beschriebenen Geschmäcker, jeweils dreimal. Also insgesamt 69 Portionen Holy für 54 Euro. Weniger als 80% pro Portion. Ihr könnt euch da mehr oder weniger durchs gesamte Sortiment mal durchprobieren. Und wir sind uns sicher, dann werdet ihr ebenso wie wir zu Holy-Fans. Diese Aktion läuft noch bis zum 11.06., also noch ganz gemütlich einige Tage. Überlegt euch das, es bietet sich, glaube ich, wirklich sehr an. Wir können es euch ans Herz legen. Und dann gibt's natürlich bei Holy auch noch diverse andere Dinge zu entdecken, wie das halt immer so ist.
Ganz genau. Dann kommen wir doch mal zu unseren Tipps. Kleine Erinnerung, bei uns herrscht Gleichstand.
Nee.
Nach, wie bitte?
Nee.
Nee?
Du führst weiterhin.
Wirklich?
Also außer ich habe mich jetzt beim Zusammenzählen verrechnet.
Okay.
Es stand 14-13 nach der zweiten Runde. Wir lagen bei OKC San Antonio beide daneben und wir lagen bei New York gegen Cleveland zwar beide richtig, aber haben halt beide nicht auf den Sweep getippt. Deswegen haben wir beide einen Punkt geholt in den Conference Finals und das heißt, du führst jetzt mit 15-14 stand jetzt.
Krass. Ich finde, wenn man für das eine Team in 7 tippt und es wurde das andere Team in 7, da sollte es zumindest mal noch so einen halben Punkt geben.
Ja. Nee, leider nicht. Sorry.
Leider nicht, okay. Gut, dann ist natürlich jetzt die große Frage, wenn wir jetzt das exakt gleichen Tipp hätten, dann wäre das Tippspiel ja dann hiermit beendet. Aber ich glaube nicht, dass es so ist.
Mhm. Was gibt's denn? Aber jetzt, wo du sagst, du glaubst nicht, dass es so ist, jetzt wackel ich wieder. Ich habe nämlich ein bisschen gepokert, muss ich sagen. Also ich habe sehr lange hin und her überlegt zwischen verschiedenen Konstellationen. Das ist jetzt nicht so, dass ich gegen meine Analyse und gegen mein Bauchgefühl gehe mit meinem Tipp. Ich habe darauf spekuliert, dass du auf die Spurs tippen wirst und ich bin bei Knicks in 7 gelandet.
Und ich bin bei Spurs in 7 gelandet. Okay. Was so ein bisschen natürlich widerspricht, dass wir gesagt haben, wenn die Serie lange geht, ist das ein Vorteil für die Knicks. Dabei bleibe ich natürlich nach wie vor. Aber ich setze in dem Spiel 7 auf den besten Spieler der Serie, den in meinen Augen besten Spieler der Welt mittlerweile. Ich setze in dem Spiel 7 auch dann lieber auf das Team, was zu Hause spielt. Und ich glaube einfach, dass die San Antonio Spurs mehr Vorteile haben, dass sie günstigeres Matchup haben, dass sie die Defense haben, um die Knicks Offense besser in Schach zu halten, als es jede andere Defense der NBA kann. Ich vertraue nicht Josh Hart. Ich glaube, dass die Spurs Brunson und Towns defensiv attackieren können. Die haben halt in der letzten Serie Shea und Hartenstein wirklich, wirklich, wirklich übel attackiert und immer wieder Erfolg gehabt. Und das waren Shea und Hartenstein. Und das sind jetzt halt Brunson und Towns. Das ist einfach wirklich nicht so günstig für die New York Knicks. Ich glaube auch, dass diese 11-Spiele-Winning-Streak, so historisch sie auch sein mag und so heftig sie auch sein mag und so krass der Basketball auch gewesen sein mag, den die Knicks in dieser Zeit gespielt haben. Ich glaube, dass es ein bisschen relativiert werden muss, weil die Gegner halt wirklich nicht besonders gut waren. Keiner dieser drei Gegner konnte die Schwachstellen der Knicks, die es immer noch gibt, auch nur ansatzweise offenlegen. Ich weiß nicht, inwiefern man diese 11 Spiele und das, was wir jetzt bisher von den Knicks gesehen haben, wirklich so sehr als Maßstab nehmen kann, wenn der Gegner, auf den man jetzt trifft, um Welten besser ist als alles, was die Knicks bisher gesehen haben. Ich glaube, dass die Spurs besser vorbereitet sind in diesen Finals, weil sie gegen OKC gespielt haben. Ich glaube, dass die OKC-Serie sie besser auf das vorbereitet hat, was jetzt kommt, als irgendetwas, was die Knicks bisher in diesen Playoffs gesehen haben, sie vorbereitet hat auf das Monster, was da jetzt in San Antonio wartet. Es muss, glaube ich, mehr gut gehen für die Knicks, um hier zu gewinnen. Wenn ich mir überlege, was muss passieren, damit die Spurs gewinnen und was muss passieren, damit die Knicks gewinnen und es muss, glaube ich, mehr, ich will nicht sagen Unvorhersehbares, aber es muss mehr passieren, wovon ich aktuell eher nicht so ausgehe, damit die Knicks diese Finals gewinnen, als dass die Spurs diese Finals gewinnen. Es ist allerdings trotzdem ein Duell auf Augenhöhe. Es ist in Richtung 50-50. Es gibt hier keinen Favoriten, es gibt keinen Underdog. Jeder, der sich hier hinstellt und sagt, das Team wird safe gewinnen, don't overthink it. Die Spurs sind der große Favorit oder die Knicks sind der große Favorit. Der bullshittet halt einfach in meinen Augen. Ich glaube, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Es würde mich schocken, wenn das eine kurze Serie wird in beide Richtungen. Und dementsprechend bin ich hier bei zwei Teams, die sich wirklich auf Augenhöhe begegnen, wo es kein Favorit und kein Underdog gibt. Einer muss gewinnen und da setze ich am Ende des Tages hauchdünn auf die San Antonio Spurs.
Wir sind uns einig, dass es eine sehr, sehr knappe Serie wird. Ich glaube, bei allen analytischen Vorteilen, die wir ja jetzt bei den Spurs ausgemacht haben, darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, wir haben beide oder generell viele hier in der NBA-Öffentlichkeit haben dazu geneigt, die Knicks zu unterschätzen im Laufe dieses Runs. Wir haben richtigerweise prophezeit, dass sie mit den Hawks in Runde 1 Probleme bekommen könnten. Dann kam aber dieser krasse Cut und danach war es halt überhaupt kein Contest mehr. Du hast sogar auf die Sixers getippt in Runde 2. Ich dachte mir, das ist ein guter Moment, das einfach nochmal anzusprechen.
Danke. Danke.
Ich hatte Knicks in 6 in der zweiten Runde. Also ich habe auch gedacht, dass die Sixers ihnen viel, viel größere Probleme machen können. Wir haben beide nicht damit gerechnet, auch wenn wir beide auf die Knicks gesetzt haben, dass sie Cleveland einfach mal wegsweepen.
Was waren unsere Tipps da?
Du hattest 4-2 und ich hatte 4-1.
Okay.
Und jetzt ist erneut ein Punkt, wo man halt einfach sagen muss, Small Sample Size hin oder her, vielleicht X's and O's Vorteile für die andere Seite hin oder her. Das ist ein unglaublich gutes Team, was auf einem absurden Level spielt und das jetzt inzwischen mehr als einen Monat lang auf dem höchsten Level, den der Basketball so herzugeben hat, nämlich die NBA Playoffs. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, das war dann für mich ein bisschen Zünglein an der Waage. Ich habe, wie gesagt, spekuliert, um hier unser Tippspiel noch ein bisschen gewinnen zu können. Aber Knicks in 7 ist ein Tipp, hinter dem ich auch wirklich mit ganzem Herzen stehen kann. Hast du die große Preview von Jared Weiss und James Edwards bei The Athletic gelesen? Mm-mm. Es wird geschrieben, dass der gesamte The Athletic NBA Staff, alle Writer, gefragt wurden und Tipps abgeben mussten. Willst du raten, was der meistgetippte Outcome ist?
Knicks in 7?
Knicks in 6. 10 von 26 Stimmabgebern sagten Knicks in 6. Platz 2 ist dann Spurs in 7 mit 5 Stimmen. Platz 3 Spurs in 6 mit ebenfalls 5 Stimmen. Und Platz 4 dann Knicks in 7 mit 13 Stimmen. Das heißt, was dann die anderen drei gewotet haben, weiß ich nicht. Hier stehen jetzt nur die Runners ab. Aber 13 von 26 Votern waren der Meinung, dass die Knicks das Ding gewinnen und 10 von 26 sogar in 6. Der Gedanke wird sicherlich sein, Spiel 6 dann, wenn es so kommt und die Knicks mit einer 3-2-Führung in den Garden gehen in Spiel 6, dass sie dann das Ding auch einfach ziehen, kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Hat mich überrascht, aber ja, lässt mich dann doch irgendwie ein bisschen mich besser fühlen mit meinem Tipp, dass ich hier sage, dass die Knicks tatsächlich ihre erste Championship seit den 70er Jahren holen und dass tatsächlich New York absolut Kopf stehen wird. Das wird verrückt, wenn das tatsächlich hier so kommen sollte.
Wie gesagt, ich gönne es beiden Teams und ich gönne es der Stadt New York und ich gönne es Knicks-Fans und ich gönne es natürlich auch noch den Knicks-Spielern und der ganzen Organisation, wenn es dazu kommt. Es würde mich schocken, wenn es so in Anführungszeichen doch deutlich ist dann am Ende des Tages. Ich meine, die Spurs haben gerade den amtierenden Champion und den Top-Favoriten auf den Titel das ganze Jahr über rausgehauen und haben in 6 der 7 Spiele die Minuten mit Wemby auf dem Parkett gewonnen. Das würde mich wundern, wenn sie 4-mal gegen die Knicks in 6 Anläufen verlieren. Sollte sich natürlich Wemby verletzen, sollten Fox und Harper wieder Probleme haben, körperlich, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Aber das würde mich schon sehr wundern. Es ist unvorhersehbar. Es kann in beide Richtungen gehen. Aber für zwei Teams, die sich, glaube ich, so sehr auf Augenhöhe begegnen, wäre eine 7-Spiele-Serie natürlich schon eine sehr, sehr feine Sache auf jeden Fall.
Sind wir durch, oder? Ja, ich habe zum Abschluss noch eine Mini-Trivia für dich, die mir jetzt auch in der Vorbereitung untergekommen ist. Die Spurs sind in Sachen Minuten, also bisherige Playoff-Playing-Time, das zweitjüngste oder zweitunerfahrenste oder wie man es bezeichnen möchte, Finals-Team der NBA-Geschichte. Und ich würde gerne, dass du versuchst, mir die anderen beiden zu nennen. Also Platz 1 ist wahrscheinlich schwierig, weil das ein Team ist, was lange zurückliegt. Aber Platz 3 könnte man drauf kommen.
Nee, es ist ein Team aus den letzten Jahren?
Ja.
Naja, dann gehen wir doch einfach mal zurück. Pacers. Vom Alter her oder von ihren Playoff-Games, die sie bisher absolviert haben?
Das wird wahrscheinlich mehr oder weniger Hand in Hand gehen, aber es geht um wenigste Playoff-Erfahrung. Also wenigste Playoff-Minuten vor diesem Finals-Auftritt.
Naja, dann sind es die Thunder letztes Jahr, oder?
Ja, genau.
Die hatten halt einen Run vorher und dieser Run endet in Runde 2 gegen Luka und sind dann gleich in ihrem zweiten Anlauf quasi in die Finals gestürmt.
Willst du versuchen, Platz 1, Shot in the Dark, rauszuraten? Ich kann dir sagen, es war in den 70ern.
Nein, möchte ich nicht.
Okay. Die Portland Trailblazers, 1976-77.
Ach, hätte ich mal gesagt, ich hatte es auf der Zunge. Hätte ich es mal gesagt. Ja. Natürlich, die Portland Trailblazers der 70er.
Das war dieses von Bill Walton, MVP Bill Walton angeführte Team, die dann auch tatsächlich gegen die Philadelphia 76ers in den Finals gewinnen konnten und sich zum Champion küren konnten. Ebenso wie die Thunder letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob das ein Omen ist oder auch nicht. Wir haben eine hoffentlich sehr, sehr geile und hoffentlich natürlich auch möglichst spannende Finals-Serie vor uns. Wir freuen uns riesig darauf, die mit euch Seite an Seite zu begleiten. Wie gesagt, wir hören uns am Donnerstag nach Spiel 1 im Supporter-Feed und dann auch hier wieder im öffentlichen Feed nach Spiel 2. Freunde, vielen, vielen Dank für den Support. Vielen Dank mal wieder fürs Einschalten. Wir haben Bock auf die Finals. Wir wissen und wir hoffen ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.